Now I invite you to take your Bibles and turn in them to Paul's letter to the Romans.
Ich lade euch nun ein, eure Bibeln zu nehmen und den Römerbrief aufzuschlagen.
We are in chapter 11 this evening.
Wir sind heute Abend im Kapitel 11.
And our text is verses 13 through 24.
Und unser Text sind die Verse 13 bis 24.
Romans 11, 13 through 24. Listen to this. This is the very word of God.
Römer 11, die Verse 13 bis 24. Hört genau hin, das ist das Wort Gottes. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig, und wenn die Wurzeln heilig ist, so sind auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft wurde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich. Sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht in Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden?
And that is the reading of God's word.
Und das ist die Lesung des Wortes Gottes.
Please pray with me. Father in heaven, we thank you for your word, and we believe that it is the bread of life, and so we pray you'd feed us from it this evening. Encourage our hearts, strengthen our faith, bless the ministry of your word to all of us, and we ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
There is a series of I am statements in John's Gospel.
Im Johannesevangelium finden wir eine Abfolge von Ich bin Aussprüchen.
And one of the best known of the I am statements is when Jesus says, I am the vine, you are the branches.
Und eine der bekanntesten Ich bin Aussagen ist die Aussage Jesu, wenn er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben.
And then he gives a command in response to or to follow up that statement.
Und dann gibt er einen Befehl, der aus dieser Aussage herauskommt.
He admonishes his disciples, abide in me.
Er sagt seinen Jüngern oder seinen Nachfolgern, bleibt in mir.
He speaks of the necessity for the branches to abide in the vine.
Er spricht von dieser Notwendigkeit der Zweige daran, im Weinstock verankert zu bleiben.
Well, as you've already heard, our text this evening contains an analogy about a vine and branches.
Und wie ihr heute Abend jetzt schon gelesen habt, in unserem Text enthält dieser eine Darstellung, eine Geschichte oder ein Bildnis über einen Wein, eine Pflanze.
And the command of Jesus is relevant, every bit as relevant in this text.
Und das, was Jesus da sagt im Johannesevangelium, ist komplett auch relevant und anzuwenden hier in unserem Text.
That as branches, it is imperative that we abide in the vine.
Denn als Zweige ist es unerlässlich, dass wir in dem Stamm verwurzelt bleiben, also verbunden bleiben.
When we began this chapter last week, I mentioned a statement or a description that John Stott had made.
Als wir das 11. Kapitel letztes Mal angefangen haben, habe ich eine Aussage von John Stott verlesen.
He described what we see in this passage as a chain of blessing.
Und John Stott beschreibt, was wir hier in diesem Text sehen, als eine Verkettung von Segnungen.
And what he meant by that is, because the Jews rejected Jesus, the result was riches for the Gentiles.
Und wie er das meint, ist, dass weil die Juden Jesus verworfen haben oder ihn nicht angenommen haben, gab es einen segnenden Überfluss für die Heiden.
But the next link in the chain is, as the Gentiles come to Christ, the Jews will be provoked to jealousy and they too will come to faith.
Und der nächste Schritt in dieser Kette ist, dass wenn die Heiden zum Glauben in Jesus Christus kommen, werden die Juden als das eigentliche Volk zur Eifersucht gereizt und auch sie werden zum Glauben kommen.
And going on from there, as the Jews return, the scriptures teach that this will result in even greater blessings for the Gentiles.
Und die Bibel spricht davon, dass wenn die Juden zurückkommen zu Gott und sein Volk wieder werden, dass das wiederum in einen noch viel größeren Segen für die Heiden überfließen wird.
And so that's this chain of blessing that Stott was referring to.
Und das ist diese Kette von Segnungen, von der John Stott spricht.
Now, Paul is writing, of course, to the church in Rome.
Natürlich schreibt Paulus hier an die Christen in Rom.
And the church in Rome was predominantly Gentiles.
Und die Gemeinde in Rom war hauptsächlich aus Heiden bestand die.
And you saw very clearly in the text that at this point Paul is speaking specifically and very directly to the Gentile Christians in Rome.
Und wir sehen auch hier an unserem Text, dass Paulus an dieser Stelle sehr spezifisch und direkt die Heiden in der Gemeinde in Rom anspricht.
And what we find from this text is that the gospel warns us against presumption and comforts us against despair.
Und was wir in diesem Text finden, ist, dass das Evangelium uns davor bewahrt, anmaßend zu sein und uns damit und uns aus der Hoffnungslosigkeit tröstet.
And so for those who have been grafted into Christ, we must be careful not to become presumptuous or become proud.
Also für jene von uns, die praktisch Christus angepflanzt wurden, angepfropft wurden, wir müssen aufpassen, dass wir nicht stolz oder anmaßend werden.
But for those Jews who have been broken off, so to speak, they mustn't despair that they can't also be grafted back in.
Und für die Juden in diesem Fall oder die, wo vom echten Weinstock abgebrochen wurden, die müssen nicht hoffnungslos sein, denn Gott kann sie wieder zurückbringen und einpfropfen.
But ultimately, both the caution and the promise are for all people.
Aber letztendlich ist sowohl die Hoffnung als auch die Vorsicht hier für alle Menschen gemeint.
We'll look at 3 points this evening.
Wir gucken uns heute Abend 3 Punkte an.
The first one I'm describing as compounding blessings.
Und den ersten Punkt nenne ich verstärkende Segnungen oder sich verstärkende Segnungen.
And then the second comes right out of the text, speaks of grafted branches.
Und der zweite Punkt kommt direkt aus dem Text und heißt praktisch eingepfropfte Zweige.
And then finally we're going to see in this passage what I want to describe as the Ezekiel 18 principle.
Und letztendlich sehen wir hier am Ende dieser Bibelstelle das, was ich jetzt einfach mal als das Ezekiel 18 Prinzip beschreibe.
So first of all, what we see in this passage is compounding blessings.
Erstmal, was wir in diesem Textabschnitt sehen, die verstärkte Segnungen.
I mean compounding blessings in the sense that an investor would think of compounding interest.
Okay, also sich verstärken in dem Sinne, dass ich daran denke, ein Investor will seine Investments, seine Anlagen, seine Geldanlagen, die Verzinsung daraus verstärken.
Because what we see in this passage is blessings that become greater and greater.
Weil was wir hier in diesem Textabschnitt sehen, ist, dass die Segnungen immer größer und größer werden auseinander.
And so we see that Paul describes himself, identifies himself in verse 13 as the apostle to the Gentiles.
Und wir sehen hier, dass in dem Textabschnitt sich Paulus als der Apostel zu den Heiden beschreibt.
And he declares that as the apostle to the Gentiles, he's going to magnify his ministry.
Und er verkündet hier, dass er als Apostel zu den Heiden seinen Dienst vergrößern will.
And that word that in my English Bible is translated magnify.
Und das Wort, das hier in meiner englischen Bibel als vergrößern übersetzt wurde,
actually comes from the word for glory.
Kommt eigentlich von dem Wort oder stammt von dem Wort Herrlichkeit ab.
So in a sense, Paul saying, I'm glorifying my ministry.
Und Paulus sagt in diesem Sinne, ich verherrliche meinen eigenen Dienst.
Now from the time of Paul's conversion, he had a particular special assignment from God.
Nun von dem Moment Paulus seiner Bekehrung an, hat er einen speziellen Dienst, den Gott ihm zugewiesen hatte.
And we can see it back in Acts chapter 9.
Und wir können das in der Apostelgeschichte 9 nachschauen.
Where the Lord is speaking to Ananias.
Wo der Herr zu Ananias spricht.
And he's sending Ananias to go lay his hands on Paul.
Und er sagt Ananias, er soll zu Paulus gehen und ihm die Hände auflegen.
And Ananias understandably is hesitant.
Und Ananias ist natürlich verständlicherweise etwas zurückhaltend.
But in verse 15 God says to Ananias, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles.
Denn aber trotzdem in Vers 15 spricht dann der Herr zu Ananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor den Heiden und Königen und vor den Kindern Israels zu tragen.
And of course, as the text goes on to say, he also is to carry Christ's name to kings and to the Israelites.
Ja, wie der Text auch beinhaltet, zu den Königen und auch zu den Kindern Israel.
But Paul's primary ministry, his primary mission, was not to the Jews, but to the nations.
Aber sein vorrangiger Dienst war nicht zu den Juden, sondern zu den Heiden.
We have that spelled out for us in Galatians chapter 2 and verse 7.
Wir haben das auch im Galaterbrief für uns aufgeschrieben im Kapitel 2 Vers 7.
Where Paul writes, on the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised.
Wir lesen da im Vers 7, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut war, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung.
We see that Paul's specific sphere of ministry was especially to Gentiles.
Wir sehen hier, dass Paulus sein spezielles Gebiet des Dienstes, der Dienst an den Heiden war.
But we've also already seen in Romans that Paul loved his countrymen.
Aber wir haben es auch schon im Römerbrief gesehen, dass Paulus echt ein Herz für seine Landsleute hatte.
Which is really remarkable considering how severely they treated him.
Was ziemlich unvorstellbar ist, wenn man bedenkt, wie sie ihn, den Paulus, auch behandelt haben.
The Jews were Paul's harshest persecutors.
Die Juden waren Paulus größte und schlimmste Verfolger.
And yet his heart yearned for them.
Und trotzdem hat sich sein Herz nach ihnen gesehnt.
And he yearned for their salvation.
Und hat sich danach gesehnt, dass sie sich bekehren lassen.
Look at it back in Romans 10 and 1.
Lasst uns noch mal im Römerbrief Kapitel 10 Vers 1 lesen.
Where he writes, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved.
Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden.
And Paul has a special hope with reference to the Jews.
Und Paulus hat eine besondere Hoffnung im Hinblick auf die Juden.
In connection with his ministry to the Gentiles.
In Verbindung mit seinem Dienst an den Heiden.
And his hope that was that the salvation of the Gentiles would result in repentance for the Jews as well.
Und seine Hoffnung war, dass die Bekehrung von Heiden dazu führen würde, dass sich Juden auch bekehren würden.
He uses the term jealousy.
Er benutzt den Begriff Eifersucht.
In verse 14, in order somehow to make my fellow Jews jealous and thus save some of them.
Wir lesen es in Vers 14, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zu Eifersucht reizen und etlich von ihnen erretten kann.
In other words, that when Paul's Israelite countrymen saw the nations turning to their Messiah.
Und in anderen Worten, als praktisch Paulus Landsleute sahen, dass die Heiden sich zu ihrem Messias, ihrem Christus bekehrten,
that the Israelites would be provoked to a holy jealousy and return to God.
Dann wären vielleicht seine Landsleute zu einer heiligen Eifersucht geregt und würden sich wieder ihrem Messias zuwenden.
And I want you to see Paul's gospel logic here in our text tonight.
Und ich will, dass ihr heute hier erkennen, was Paulus für eine Evangeliumslogik hier hat.
And he states gospel logic in the form of an if-then proposition.
Und Paulus beschreibt das seine Evangeliumslogik hier in einer wenn-dann-Formel.
We see it in verse 15.
Wir sehen es in Vers 15.
For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead?
Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hat, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten?
So the if part of the statement, he is taking as fact.
Er nimmt also den Wenn-Teil dieses Arguments und setzt ihn als Gesetz, als ein Fakt hin.
He speaks of the Jews' rejection, which means their sin, their trespass or their failure.
Und er nimmt hier bei dem Wenn-Teil den Juden ihre Abneigung, ihre Verwerfung des Christus, ihre Sünde, ihre, ja.
And he says, if that resulted in reconciliation for the world.
Und er sagt, wenn das hier dazu geführt hat, dass die Welt versöhnt wurde.
Then their acceptance, in other words, their repentance and faith.
Dann in anderen Worten, wenn sie dann sich wieder umkehren zu Gott, ihre Annahme von Gott,
would result in what the text describes as life from the dead.
Dann würde ihre Annahme wieder zu Leben aus den Toten, wie es der Text beschreibt, führen.
Now we should pause for a moment and ask the question, what does life from the dead mean here?
Und wir sollten kurz uns die Zeit nehmen und uns die Frage stellen, was heißt hier Leben aus den Toten?
Now there are some who think this is a reference to the general resurrection at the last day.
Es gibt manche, die das hier interpretieren auf die allgemeine Auferstehung am Ende aller Tage.
And if that's what's intended here, what that means is that a large-scale conversion among the Jews is sort of a signal that the last day is approaching.
Und das würde dann heißen, dass wenn große Mengen und große Gruppen von Juden sich zu Christus bekehren, dass das eine Art Zeichen ist dafür, dass bald das Ende aller Tage ist und alle zum Leben kommen wieder.
But there's another way to think about this, perhaps, this concept of life from the dead.
Aber es gibt vielleicht eine andere Art, auch hier über das Konzept von Leben und Tod zu denken.
And many scholars believe that the conversion of the Jews will be accompanied by a widespread worldwide revival.
Und viele Kommentatoren oder Bibellehrer denken, dass die Annahme der Juden oder die Bekehrung der Juden mit einer sehr großen Erweckungsbewegung weltweit einhergeht.
A revival beyond anything we've ever seen.
Eine Erweckungsbewegung größer, wie wir uns je das gesehen haben. Ja.
And if that is what this passage is speaking of,
und wenn das ist, was dieser Text hier sagen will,
then this is one of the greatest yet unfulfilled prophecies in all of Scripture.
dann ist das eine der größten Prophetien in der Bibel, die noch nicht erfüllt sind.
And it's incentive for us to pray for the conversion of the Jews.
Und es leitet uns dazu, für die Umkehr und die Bekehrung von Juden zu beten.
Well, we see more gospel logic in verse 16.
Und diese Evangeliumslogik sehen wir auch weiterhin in Vers 16.
Where Paul writes, if the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches.
Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige.
Well, what does he mean by that?
Nun, was meint er damit?
I believe he's speaking of the fact that saving grace had been bestowed to the Jews in the past.
Nun, er spricht davon, dass die rettende Gnade schon den Juden in der Vergangenheit zugesprochen wurde.
And when he speaks of the first fruits and he speaks of the root, that's probably a reference to the patriarchs, to the faithful patriarchs.
Und er spricht hier von der Erstlingsgabe und von den Wurzeln, und das ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Patriarchen, auf die glaubenstreuen Patriarchen.
And in the Old Testament sacrificial system and the offerings, when you brought an offering of first fruits,
in dem alten Opfersystem der Israeliten, wenn man eine Erstlingsgabe gebracht hatte,
it could be interpreted as something of a promise.
Dann konnte es als eine Art von Versprechen gedeutet werden.
It could be interpreted as faith and confidence in God's pledge of what was to come.
Und es war eine Art Versprechen oder ein Glaube an das Versprechen, dass Gott für das, was noch kommen möge, gegeben hatte.
And so Jews of the past, especially the patriarchs and the forefathers who had faith,
nun die Juden in der Vergangenheit, vor allem die Patriarchen, die geglaubt haben,
were something of a pledge of the Spirit's future work among the Israelites.
Waren eine Art Erstlingsgabe auf die zukünftige Arbeit, die der Geist Gottes in den Juden tun würde.
It was like a pledge or a promise of the future work of the Holy Spirit.
Es war wie eine Versprechung dessen, was der Heilige Geist später in der Zukunft machen würde.
A pledge or promise of compounding blessings of grace.
Eine Art Versprechen von sich verstärkenden Segnungen der Gnade.
Well, we come to our second point now, and that has to do with these grafted branches.
Nun kommen wir zum zweiten Punkt, und der handelt über die eingepfropften Zweige. Danke.
At the end of verse 16, again we saw, if the root is holy, so are the branches.
Wir sehen schon am Ende von Vers 16, wenn auch die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige.
And here the analogy of the root and branches is taken a little further.
Und nun wird dieses Bild der Zweige und der Wurzel weitergetragen.
And it provides for us an illustration of God's historic dealings with Israel and the nations.
Und es gibt uns hier ein Beispielbild dessen, wie Gott mit dem Volk Israel und mit den Nationen gehandelt hat.
In this analogy you have a cultivated olive tree.
Und in diesem Bild haben wir einen kultivierten Ölbaum.
And that represents the covenant people of God.
Und dieser Ölbaum repräsentiert das Volk Gottes, das Bundesvolk.
And then you have these wild olive shoots.
Und dann haben wir die wilden Ölbaumtriebe.
And those represent the nations.
Und diese repräsentieren die Nationen.
The Gentiles, in other words.
Die Heiden, in anderen Worten.
And they're described as wild olive branches because the Gentiles and the nations of the world were idolaters.
Und sie werden als wilde Zweige beschrieben, weil die Nationen und die Heiden Götzendienst betrieben.
They were heathen.
Sie waren heathen?
Heathen.
Heiden. Heidnisch.
Oh, yeah. And it's in that sense that they were wild olive shoots.
In dieser Art waren sie wild.
And as the analogy moves forward, it says that some, we might perhaps say many, of the natural branches were broken off of this cultivated olive tree.
Und wie sich das Bild weiterentwickelt, beschreibt es, dass manche, wir können auch sagen, sehr viele der natürlichen Äste wurden ausgerissen.
And of course that refers to Jews being broken off from the covenant community.
Und natürlich spricht das über die Juden, die aus dem Bund, aus dieser Bundesgemeinschaft herausgenommen wurden.
And there's no mystery as to why they were broken off.
Und es ist kein Rätsel darüber, warum sie aus dem Bund rausgetreten sind.
Our text says that they were broken off because of their unbelief.
Unser Text sagt, dass sie herausgebrochen wurden aufgrund ihres Unglaubens.
And that makes an important point for us in our understanding of Scripture.
Und das macht für uns einen sehr wichtigen Punkt aus, wie wir die Bibel verstehen.
It shows us that faith was essential in the Old Testament as well as in the New Testament.
Es zeigt uns nämlich, dass Glaube auch schon im Alten Testament essentiell war, wie auch im Neuen Testament.
Well, once these native olive branches are broken off, wild olive shoots are grafted in this analogy.
Und in diesem Bild, nachdem die natürlichen Zweige herausgebrochen wurden, wurden die wilden Zweige eingepfropft.
And we're told very emphatically that this was an act of grace.
Und uns wird sehr klar deutlich gemacht in diesem Bild, dass dies ein Akt der Gnade war.
And so therefore a warning comes very quickly.
Und deshalb kommt auch direkt danach sehr schnell eine Warnung.
The warning is to those Gentiles who've been grafted into the cultivated olive tree, and the warning is, don't be proud.
Und diese Warnung geht an diese Heidenzweige, die eingepfropft wurden, und die Warnung lautet, sei nicht stolz.
It's a reminder to all of us, anyone who names the name of Christ.
Es ist eine Erinnerung für alle von uns, jeder, der den Namen Christi anruft.
Anyone who calls themselves a Christian ought to engage in a pious self-distrust.
Jeder, der sich als Christ bezeichnet, sollte eine Art von eines geistigen Selbstmisstrauens pflegen.
And the text provides for us some remedies against pride.
Und der Text gibt uns auch verschiedene Heilmittel gegen diesen Stolz.
First of all, it teaches us to never forget that we as branches are dependent upon the root.
Erstmal lehrt uns der Text, dass wir als Zweige nie vergessen sollten, dass wir an der Wurzel anhängen und von ihr abhängig sind.
It's also very sobering to recall that we were grafted in by faith.
Es ist auch sehr ernüchternd, uns immer wieder klarzumachen, dass wir allein durch Glauben eingepfropft wurden.
We weren't grafted in because of any merit in us.
Wir wurden nicht eingepfropft wegen irgendwelcher guten Werke in uns selbst.
A third remedy against pride is to be in the habit of meditating on and considering God's attributes.
Und ein drittes Heilmittel gegen diesen Stolz ist eine regelmäßige Pflege, dass wir uns die Eigenschaften Gottes vor Augen halten.
It's a way of setting our minds on things above.
Und so unseren Geist immer wieder oder unseren Kopf immer wieder auf die Dinge, die im Himmel, also auf die göttlichen Dinge zu erheben.
And the text even gives us a couple of attributes that are very helpful for us to reflect upon.
Und der Text gibt uns sogar ein paar Eigenschaften, die ganz hilfreich sind.
Verse 22, note then the kindness and the severity of God.
Und diese zwei Eigenschaften, sagt der Text in Vers 22, sieh nun die Güte und Strenge Gottes.
It goes on to say that severity of which he spoke is towards those who've fallen.
Und der Text geht weiter, indem er sagt, die Strenge gegen die, welche gefallen sind.
Now when the text uses the word severity, it's not saying that God is harsh.
Nun, wenn der Text das Wort Strenge benutzt, dann will er damit nicht sagen, dass Gott harsch oder gar zu streng ist.
It's not at all saying that God is in any way unjust.
Es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass Gott in irgendeiner Art ungerecht ist.
His severity is a just penalty.
Seine Strenge ist eine gerechte Strafe.
And it's directed at those who have fallen.
Und sie bezieht sich auf welche, auf jene, die abgefallen sind.
But to cite the text again, note his kindness to you.
Aber um den Text wieder zu nehmen, die Güte aber gegen dich.
Of course, this statement is directed towards those who have been recipients of the grace of God, those who have been grafted in.
Und dieser Ausspruch richtet sich an jene, die Empfänger dieser Gnade Gottes gewesen waren, welche, die eingepfropft wurden.
And they are recipients of his grace through faith.
Und sie sind Empfänger dieser Gnade durch Glauben.
And then he exhorts his hearers, his readers, to conduct themselves in godly fear.
Und dann ruft er seine Leser dazu auf, sich in Gottesfurcht zu üben.
At the end of verse 20, so do not become proud, but fear.
Am Ende von Vers 20 lesen wir, seid nicht hochmütig, sondern fürchte dich.
As it says in Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling.
So wie es auch im Philipper 2, Vers 12 heißt, arbeite, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern.
That working out your salvation doesn't mean you are the author of your salvation.
Dass wir unsere Erlösung bewirken, heißt nicht in diesem Text, dass wir der Urheber oder der Macher unserer Erlösung sind.
It means you're living out the salvation that God has purchased for you.
Sondern wir leben oder wir arbeiten aus die Erlösung, die Gott für uns erkauft hat.
You're walking in it.
Wir wandeln sozusagen darauf.
And you, in the course of your sanctification, are working together with the Holy Spirit to bring about the fruit of your salvation.
Und du zusammen mit dem Heiligen Geist, ihr arbeitet an dem, dass ihr die Errettung, deine Errettung ausarbeitet in der Heiligung und in den Früchten, die Gott uns schenkt.
And this we must also do, always do, with fear and trembling.
Und auch das müssen wir immer mit Furcht und Zittern tun.
Well, what in particular should we fear?
Nun, wovor sollten wir uns jetzt fürchten?
Obviously, first and foremost, we should fear God.
Offensichtlich sollten wir zuallererst Gott fürchten.
The fear of God is a New Testament gospel principle.
Die Furcht Gottes ist ein Prinzip, ein Evangeliumsprinzip im Neuen Testament.
And just to look at one verse to reinforce that fact, turn with me to 2 Corinthians 7.
Um nur einen Vers anzuschauen, der dieses untermauert, schaut mit mir bitte im 1. Korintherbrief, Kapitel 7.
2 Corinthians 7.
2. Korintherbrief, Kapitel 7.
And verse 1.
Der Vers 1.
Speaking of the gospel promises.
Es spricht von den Evangeliumsverheißungen.
The writer says, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.
Hier schreibt der Schreiber, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht.
Now obviously the fear of God has an element of reverence and awe to it.
Natürlich hat die Furcht Gottes auch ein Element der Bewunderung und Anbetung Gottes.
But there's also definitely an element of actual fear. The Greek word there is phobos. It's where we get the word phobia from.
Aber es gibt auch in diesem Gottesfurcht, in dieser Gottesfurcht gibt es eindeutig auch ein Element der wirklichen Furcht. Phobos heißt es auf Griechisch, wo wir auch das Wort Phobia her haben.
And the better we understand who we are and who God is, the more we'll understand that yes, he is to be feared.
Und je mehr wir davon verstehen, wer wir sind und wer Gott ist, desto mehr werden wir auch verstehen, warum wir Grund zum Fürchten haben.
But what else should we fear besides God?
Aber was sollten wir noch fürchten außerhalb
Gott? I think it's safe to say that we should be afraid. In fact, we should be terrified of unbelief.
Und ich glaube, es ist angemessen zu sagen, dass wir Furcht haben sollten, ja sogar richtig Angst haben sollten vor Unglaube.
Unbelief is a soul-damning sin.
Denn Unglaube ist eine wirklich seelenverdammende Sünde.
There are lots of things that men and women are afraid of that they ought not to be.
Es gibt sehr viele Sachen, von denen Männer und Frauen Furcht haben, aber sie müssten sich eigentlich nicht davon fürchten.
There are many things that we're more afraid of than we ought to be.
Es gibt viele Dinge, von denen wir mehr Furcht haben, als wir haben sollten.
But one of my favorite commentators, William Plummer, said this about fear.
Aber einer meiner Lieblingskommentatoren sagt Folgendes über Furcht.
He said, "It is easy for men to be excessively afraid of poverty or reproach or of bodily pain, but no man was ever too much afraid of unbelief."
Der William Plummer sagt, es ist leicht für den Menschen, sich überaus zu fürchten vor Armut oder Zurechtweisung oder körperlichem Schmerz. Aber der Mensch war noch nie zu stark, hat sich noch nie zu stark gefürchtet vor Unglaube.
Before we move on to our final point, let me make this observation.
Nun, bevor wir zum letzten Punkt weitergehen, lass mich noch eine Beobachtung anstellen.
You notice in our text this evening, the passage speaks of one root.
Ist dir schon aufgefallen in unserem Text heute Abend, dass der Text nur von einer Wurzel spricht?
It speaks of one tree from which the faithful grow.
Es spricht von einem Baum, von dem die Treuen herauswachsen.
One tree into which they are grafted or even grafted back into after being broken off.
Ein Baum, in den sie hereingepfropft oder auch schon wieder, nachdem sie abgebrochen wurden, wieder reingepfropft werden.
There's no mention of a second separate root or tree.
Es gibt hier keinerlei Anmerkung über einen zweiten Baum oder eine zweite Wurzel.
So then we conclude that there is only one people of God.
So müssen wir annehmen und schlussfolgern, dass es nur ein Volk Gottes gibt.
One root, one tree, one people of God in all generations and in all ages, Old Testament and New Testament.
Ein Baum, eine Wurzel, ein Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament und durch alle Generationen.
But then finally we come to what, as I said, I like to call the Ezekiel 18 principle.
Und letztendlich kommen wir jetzt zum Schluss zu dem Punkt, den ich gerne das Ezekiel 18 Prinzip nenne.
In our text, especially verses 21 to the end, there's a principle.
In unserem Text, vor allem im Vers 21 bis 24, gibt es ein Prinzip,
which I think is described very beautifully for us in Ezekiel 18.
Was meiner Meinung nach sich sehr schön beschreiben lässt mit Ezekiel 18.
And as it turns out, it also appears in that same range of verses in Ezekiel 21 through 24.
Und es sind sogar die gleichen Verse im Ezekiel 18, die Verse 21 bis 24.
I invite you to turn there with me and let's read it.
Lasst uns doch mal das aufschlagen und zusammen lesen.
But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live. He shall not die. None of the transgressions that he has committed shall be remembered against him. For the righteousness that he has done, he shall live. Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord God, and not rather that he should turn from his way and live? But when a righteous person turns away from his righteousness and does injustice and does the same abominations that the wicked person does, shall he live? None of the righteous deeds that he has done shall be remembered. For the treachery of which he is guilty and the sin he has committed, for them he shall die.
Ich lese noch mal kurz auf Deutsch, also Ezekiel 18, Verse 21 bis 24. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seine Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern er soll an all seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht mehr gedacht werden, wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat. Und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben.
These verses and really this whole chapter of Ezekiel provides for us a doctrine of repentance and perseverance.
Diese Verse und eigentlich das ganze Kapitel gibt uns eine Lehre der Umkehr und des Ausharrens auch.
It's really an Old Testament statement of something that Jesus preached.
Eigentlich ist es eine Aussage im Alten Testament von etwas, das Jesus gepredigt hat.
When he said numerous places in the Gospels, the one who endures to the end will be saved.
Wenn Jesus in den Evangelien davon spricht, dass derjenige, der zum Schluss aushält, gerettet wird.
Ezekiel 18 holds up for us four categories of people.
Ezekiel 18 beschreibt für uns vier verschiedene Arten von Menschen.
Four categories of people that we can analyze doctrinally.
Vier Arten von Menschen, die wir lehrmäßig untersuchen können.
The first category is the righteous.
Die erste Kategorie ist der Gerechte.
And we won't read all of these verses, but we find a description of the righteous in verses 5 through 9 and then again in 14 through 17.
Wir werden jetzt nicht all diese Verse lesen, aber der Gerechte wird für uns beschrieben in Vers 4, 5 bis 9 und auch 14 bis 17.
And what the text says about the righteous is that the righteous will live.
Und der Text sagt über den Gerechten, dass er leben wird.
Then in verses 10 through 13 we see the wicked.
Und in den Versen 10 bis 13 sehen wir den Gottlosen.
And what the passage says about the wicked is, the wicked will die.
Und der Text sagt über den Gottlosen, dass er sterben wird.
But then there's a third category we find in Ezekiel 18.
Aber es gibt eine dritte Kategorie, die wir hier finden.
And that's the wicked who repent.
Und das ist der Gottlose, der umkehrt.
And we saw that in the passage that we just read.
Und das haben wir gesehen in dem Text, den wir gerade gelesen haben.
And God's declaration about the wicked who repent of their sin is that they will live.
Und Gottes Klarstellung über den Gottlosen, der umkehrt, ist, dass Gott sagt, er wird leben.
And then the final category that we find in this chapter, which we also read about, is the righteous person who then falls away.
Und die letzte Kategorie, die wir hier in dem Text lesen, ist der Gerechte, der aber abfällt.
And you heard what the text said, what the scriptures say about such a one.
Und ihr habt gehört, ihr habt gelesen, was der Text, was die Bibel darüber sagt, was mit so jemand passiert.
The righteous who then falls away and is treacherous and sins will die.
Der Gerechte, der abfällt und der Verrat begeht in Sünde, der wird sterben.
Now before we go any further, let me clarify something.
Nun, bevor wir weitergehen, lass mich kurz was klarstellen.
This does not mean that a person who's truly born again can lose their salvation.
Das heißt nicht, dass ein Mensch, der wirklich wiedergeboren ist, seine Errettung wieder verlieren kann.
John Stott explained what this means.
John Stott hat es erklärt, was das heißt.
He wrote, "Not that those who truly belong to him will ever be rejected, but that continuance or perseverance is the hallmark of God's authentic children."
Nicht, dass diese, welche wirklich zu ihm gehören, je abgewiesen werden oder abfallen, aber das Durchhaltevermögen und das Weiterkommen ist da das wirkliche Güte und echte Siegel der echten Kinder Gottes.
So that's the Ezekiel 18 principle.
Das ist das Ezekiel 18 Prinzip.
And when we take that and we examine Romans 11 in light of it.
Und wenn wir das jetzt nehmen und den Römer Kapitel 11 darin analysieren.
What we find is that when it comes to either being broken off from the vine or being grafted into it.
Und was wir herausfinden ist, dass ob wir nun vom Baum abgebrochen wurden oder wieder reingepfropft wurden.
In the grand sense, here there is neither Jew nor Gentile.
In einem größeren Sinne gibt es hier keinen Juden oder Heiden.
Sin and unbelief will be your ruin regardless of your ancestry.
Sünde und Unglaube wird dein Ruin, dein Abfall sein, unabgesehen davon, wo du herkommst.
Even if you could trace your family ancestry all the way back to Jacob, your lineage would be of no help for you, it would be no remedy for you if you were apart from Christ.
Selbst wenn du deine Abkommenschaft bis auf Jakob zurückverfolgen könntest, wäre deine Abstammung in diesem Fall überhaupt keine Hilfe, abgesehen, wenn du nicht mit Christus bist.
All people, Jew and Gentile, need the saving blood of Jesus Christ.
Alle Völker, ob Juden oder Heiden, brauchen die errettende Gnade Jesu Christi.
And that's a strong warning we have in our text this evening, a strong warning against pride, against presumption.
Und das ist eine sehr starke Warnung, die wir heute Abend in unserem Text sehen. Eine starke Warnung gegen den Stolz und die Anmaßung.
But this text also contains wonderful words of comfort.
Aber dieser Text heute Abend hat für uns auch echt Worte der Hoffnung und der Tröstung.
Comfort for the penitent.
Penitent, sorry.
Those who are repentant.
Ach so. Ja, wirklich Hoffnung für jene, die umkehren.
Those who hate their sins, those who are grieving over their sins and want to turn from them.
Diese, welche ihre Sünde hassen und auch darüber trauern und sich umkehren wollen.
And the words of comfort are, do not despair.
Und die Worte der Hoffnung sind folgende, dass wir nicht verloren sind, wir sollen nicht die Hoffnung aufgeben.
Imagine that you were a Jew reading this text in Romans.
Und denk dir mal, du bist ein Jude, der diesen Text im Römerbrief liest.
And you had a sense of the fact that you and your people had been broken off from that cultivated olive tree.
Und du hattest den Eindruck, dass du und dein Volk von diesem Ölbaum abgebrochen wurdest.
And you might have the sense of, have I been rejected finally and fully?
Und du könntest ja das Gefühl haben, bin ich letztendlich komplett abgewiesen worden, bin ich abgebrochen worden?
You might be tempted to ask, is there any hope for me?
Du bist vielleicht versucht zu fragen, gibt es überhaupt Hoffnung für mich?
And the answer from the text is yes, there is glorious hope for you.
Und die Antwort aus dem Text ist jawohl, es gibt eine herrliche Hoffnung für dich.
We find that in the last verses of our text.
Wir finden das in den letzten Versen unseres Textes.
And even they, starting in verse 23, even they, the Jews, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God has the power to graft them in again.
Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen.
God is saying, if I can graft a wild olive shoot into my cultivated olive tree.
Und Gott sagt hier, wenn ich einen wilden Oliven, einen Ölbaumzweig nehmen kann und den einpfropfen kann in meinen kultivierten Ölbaumzweig.
Then surely I can graft the natural branches back in.
Dann kann ich natürlich auch umso mehr die natürlichen Zweige wieder einpfropfen.
And he's willing to do it.
Und er will es auch tun.
So are you a Jew?
Also bist du ein Jude?
Or are you a Gentile?
Oder bist du ein Heide?
In either case, by faith, God is able and willing to graft you into the olive tree, which is his covenant people.
In jedem Fall, Gott ist mächtig und in der Lage, dich, deinen Zweig, wieder in den Baum einzupfropfen, welcher sein Volk ist.
Another way of saying that is, there is room at the cross for you.
Und in anderen Worten gesprochen, am Kreuz Christi gibt es Platz für dich.
And so repent and turn to Christ.
So kehre um und komm zu Christus.
Let's pray together.
Lass uns beten.
Thank you, Heavenly Father, for your marvelous grace. Thank you for your wondrous Savior, the Messiah, the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, the one who came and through his gospel offers eternal life to all. Lord, we praise you for your glorious gospel. We pray you to apply it to us afresh tonight and that you'll bring many to your Son for the first time today all over the earth and that you'd be glorified for it. And we pray these things with thanksgiving for your marvelous grace. In Jesus' name, amen.